So, jetzt
kurzer Techniktest und Lautstärke einstellen. Gut, klingt mal ganz gut. Ja, schönen guten Morgen alle miteinander. Ja, jetzt überlegt mal, was kommt jetzt, wenn er wieder vorne steht? Glaubensbekenntnis, meine Predigtreihe. Jetzt müssen wir noch wissen, wo wir stehen geblieben waren, gell? Ich fange mal von vorne an und ihr sagt dann Stopp, wenn ihr sagt, ja, hier müssen wir weitermachen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Ja, warum sagt keiner Stopp? Genau, das hatten wir noch nicht. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist der Teil, den ich heute mal ein bisschen genauer anschauen will. Empfangen durch den Heiligen Geist. Ja, wir kennen es natürlich. Alles, was ich heute erzähle, wisst ihr wahrscheinlich alles. Aber ich denke, es ist auch gut, es immer mal wieder zu hören. Ja, wie ist das mit dem Heiligen Geist? Also ich erinnere mich noch so an meine Kindheit. Mein Vater hat manchmal so den Heiligen Geist eher so ein wenig spöttisch als Lückenbüßer verwendet, wenn sich nicht herausfinden ließ, wer irgendwas angestellt hat. Er war es nicht, er war es nicht, er war es nicht. Ja, dann war es wohl der Heilige Geist. Oder jetzt könnte man hier auch sagen, ja, wenn eine Frau schwanger wird und man weiß nicht, wer der Vater des Kindes ist, ja, dann muss es halt der Heilige Geist sein. Aber ich glaube, uns ist klar, dass das hier, wo es um Maria und Jesus geht, dass das hier definitiv nicht so spöttisch oder abfällig gemeint ist. Die Bibel bezeugt uns ganz eindeutig, dass Maria eben wirklich vom Heiligen Geist schwanger wurde, nicht von irgendeinem vielleicht unbekannten Mann oder einem Mann, den sie nicht verraten wollte. Wir können einfach mal reinlesen in die entsprechende Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 26. Heißt es da, im sechsten Monat, gemeint ist der sechste Monat, in dem die Elisabeth schon mit Johannes dem Täufer schwanger war, was nebenbei ja auch ein Wunder war. Also gut, sie wurde schon von ihrem Mann schwanger, aber sie war unfruchtbar und im hohen Alter. Also das war auch schon was Besonderes. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also sie war verlobt mit Josef, aber mehr eben noch nicht. Der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei begrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Okay, klingt gut. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Ja, verlobt, aber mehr eben noch nicht. Also sagt Maria, ja, wie soll ich da schwanger werden? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Okay, also ganz klar bezeugt, was ihr hier gesagt wurde. Und dass sie eben auf übernatürliche Weise ohne Beteiligung eines Mannes schwanger werden wird. Naja, und genauso ist es dann ja auch geschehen. Ich finde die Reaktion von der Maria dann am Schluss bemerkenswert, dass sie dann sagt, okay, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Also, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, ich will tun, was du tun willst. Oder ich lasse es an mir geschehen. Das ist ja vielleicht der Grund, warum Maria insbesondere in der katholischen Kirche dann sehr verehrt wird, als vorbildlich hingestellt, wie sie das eben im Glauben annimmt. Soweit würde ich sagen, gut, ja, man kann sich Maria hier durchaus als Vorbild nehmen, dass sie einfach sagt, okay, ich bin die Magd des Herrn, ich will tun, was Gott will. Aber jetzt dann natürlich so weit zu gehen und zu ihr zu beten, weil man sagt, ja, sie ist ja die Mutter von Jesus und deswegen hat sie einen besonders guten Draht zu ihrem Sohn und dann kann sie die Bitten, die man an sie richtet, an ihn weitergeben. Das ist natürlich unbiblisch, ist auch vollkommen unnötig, weil wir ja direkt zu Jesus oder auch zu Gott Vater kommen und beten dürfen. Wir brauchen da keinen Mittler mehr, der da eben das sozusagen überbringt. Wie gesagt, sie als Vorbild zu nehmen, durchaus vielleicht auch so in die Reihe biblischer Personen wie Abraham, Isaak, Jakob, David, Petrus, Paulus einzureihen, ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, es ist auf der einen Seite ganz wichtig, dass Jesus ganz Mensch war. Er wurde wirklich als Mensch geboren. Er lebte als Mensch auf dieser Erde. Ja, und damit wurde Gott selber Mensch. Es gibt ja den schönen Satz, habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gelesen, es wollten schon viele Menschen Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein, nämlich unser Gott. Er ist Mensch geworden. Ja, und auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch ganz wichtig, dass Jesus aber nicht auf normale Art und Weise von einem Mann gezeugt wurde, sondern eben von Gott selbst, damit er auch gleichzeitig eben ganz Gott ist und dass er sich wirklich zu Recht als Gottes Sohn bezeichnen durfte. Wenn er ganz normal gezeugt worden wäre, ja, dann wäre er eben nicht Gottes Sohn. Also deswegen denke ich, die Sache mit der Jungfrauengeburt ist jetzt nicht nur so ein unwichtiges Detail am Rande, das von der modernen Theologie, ja, man möchte schon sagen, natürlich geleugnet wird, wie viele andere übernatürliche Wunder auch. Man kann sie ja nicht erklären, also wie soll das gegangen sein? Nein, das ist da nur im übertragenen Sinn gemeint, das soll halt einfach als was Besonderes dargestellt werden. Nein, so einfach darf man sich sicherlich nicht machen. Es ist nicht das Entscheidende unseres Glaubens, aber ich denke, es ist wichtig. Ja gut, soweit diese ersten zwei Teile, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Dann geht es weiter, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Das heißt, ein Riesensprung vom Anfang des Lebens Jesu unmittelbar zu seinem Ende. Alles, was dazwischen geschehen ist, wird jetzt hier einfach übersprungen. Natürlich sind die Dinge, die da geschehen sind, auch wichtig. Zum Beispiel all die Wunder, die Jesus getan hat, all die Menschen, die er geheilt hat von körperlichen Gebrechen, von dämonischen Gebundenheiten, von seelischen Schmerzen. Oder die Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die in den Evangelien beschrieben werden. Dass er einerseits den Pharisäern gegenüber, die selbstgerecht waren und dachten, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und sie sind gerecht und sie kennen sich aus, denen ist er sehr streng begegnet und hat sie zurechtgewiesen, hat ihnen auch mit Gericht gedroht. Anderen Menschen, beispielsweise dem Zöllner Matthäus oder der Frau am Jakobsbrunnen ist er ja seelsorgerlich, könnte man sagen, mit ganz viel Liebe, Barmherzigkeit, Gnade begegnet, weil diese Menschen erkannt haben und bekannt haben, dass sie Sünder sind. Und das hat Jesus sicherlich auch sofort erkannt, ihre Herzenshaltung. Und dementsprechend hat er mit denen ganz anders gesprochen und hat ihnen gesagt, ja, heute ist diesem Haus Heil widerfahren zum Beispiel. Ja, oder natürlich hat Jesus ganz viel gelehrt in der Bergpredigt oder in seinen Gleichnissen über das Himmelreich. Finde ich immer wieder faszinierend, dass Jesus da so Gleichnisse aus dem Alltag verwendet, wie zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann, um uns wichtige geistliche Wahrheiten irgendwie plastisch und begreifbar zu machen. Also, wir lesen in den Evangelien ganz, ganz viel über das Leben Jesu. Und es ist ja auch interessant, dass es nicht nur ein Evangelium gibt, sondern immerhin gleich vier. Das heißt, dass sozusagen dieselbe Geschichte auf vier teilweise unterschiedliche Arten erzählt wird, sagt natürlich schon, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ja, trotzdem habe ich mir gedacht, sind all diese Dinge, die im Leben von Jesus geschehen sind, nicht so entscheidend wichtig wie das, was dann am Ende seines Lebens geschehen ist. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, hat man in diesem Glaubensbekenntnis halt versucht, ganz, ganz viel, was natürlich alles wichtig wäre, auf ganz, ganz wenig Text zu reduzieren und sozusagen eben nur die allerwichtigsten Dinge da zu formulieren. Und da gehört jetzt eben das dazu, was dann über sein Ende gesagt wird. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben und er wurde begraben. Gelitten unter Pontius Pilatus, da habe ich mir schon immer gedacht, wenn ich das gesprochen habe, ja, stimmt natürlich, aber ich habe das für mich gedanklich immer abgeändert und sage, gelitten hat er unter meinen Sünden. Natürlich, augenscheinlich wurde er von Pilatus gepeinigt, beziehungsweise eben von den römischen Soldaten, die ihm unterstellt waren. Aber in Wirklichkeit musste Jesus doch leiden, weil ich gesündigt habe, weil ich gegen Gottes Gebote verstoßen habe, weil ich dem Anspruch Gottes, dem heiligen Gott, dem allmächtigen Gott einfach nie gerecht werden kann, selbst wenn ich mich noch so anstrengen würde, könnte ich seine Gebote niemals vollständig einhalten. Und deswegen hätte ich und jeder von uns natürlich genauso Gottes Zorn und Gottes Strafe verdient. Wie es zum Beispiel in Römer 6, 23 steht, der Sünde Sold ist der Tod, so übersetzt es Luther. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod, die logische Konsequenz, die notwendige Konsequenz der Sünde ist Tod. Ja, und zwar Tod nicht nur im körperlichen Sinn, sondern eben auch im geistlichen und im ewigen Sinn. Ich hätte diesen grausamen Tod verdient, den Jesus erleiden musste. Ich hätte den ewigen Tod verdient, die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott. Wenn man die ersten Kapitel des Römerbriefs liest, dann entfaltet Paulus diesen Gedankengang so ganz langsam und ausführlich. Und nur ein paar Verse hier als Auszug in Römer 3, Abvers 10. Da heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist irgendwie so die Bilanz, die Paulus dann zieht, nachdem er das so allmählich dargestellt hat. Jeder hat gesündigt vor Gott, niemand erlangt von sich aus die Gerechtigkeit vor Gott. Oder ein paar Verse später dann, immer noch Römer 3, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann geht es zum Glück im gleichen Vers weiter, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Ja, und das ist die gute Botschaft, die faszinierende Botschaft. Gott hat ihn hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und das Ganze war lange bevor Jesus auf die Erde kam, vorhergesagt von den Propheten. Wir kennen sicherlich alle die Stelle aus Jesaja 53. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Ich vermute, dass die Menschen damals nicht wirklich verstanden haben, was Jesaja meint. Vielleicht hat er es selber gar nicht wirklich verstanden. Aber wenn man jetzt eben sich Jesus am Kreuz vorstellt, ja, dann bekommen diese Worte plötzlich eben eine ganz konkrete Bedeutung. Er hing da und war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, wir hätten diese Strafe verdient. Jesus hat sie auf sich genommen, freiwillig. Er hat gerungen im Garten Gethsemane, obwohl ihm sicherlich schon ganz lange klar war, aber er musste nochmal ringen und sich wirklich nochmal ganz bewusst da auch ja, dazu entscheiden, gehorsam zu sein jetzt, dem Plan, den Gott gemacht hat, diesem genialen Errettungsplan. Einerseits ist da die Sünde, die jeder von uns tut und getan hat, die nach Gottes Gerechtigkeit bestraft werden muss. Gott konnte nicht einfach sagen, naja, schwamm drüber, sündigen sie halt, schafft ja eh keiner. Gott ist nun mal heilig und gerecht. Er hat diese Gebote gegeben. Ähnlich vielleicht wie bei einem menschlichen Gericht. Wenn da ein Angeklagter ist, der irgendwas Schlimmes getan hat, dann kann der Richter auch nicht sagen, naja, schwamm drüber. Ich glaube, er hat es eingesehen, er bereut es, also alles gut. Nein, ist eben nicht alles gut. Er muss einfach hier nach den menschlichen Gesetzen dann auch bestraft werden. Das erwarten, wenn er, was weiß ich, Menschen verletzt, gar getötet hat, erwarten natürlich auch die Opfer, dass hier Sühne, Strafe geschieht. Das heißt, ein gerechter Richter muss eine Strafe verhängen und so muss Gott eine Strafe verhängen. Und das Geniale ist dann, dass er sie dann selber getragen hat. So wie wenn der Richter dann zu dem Angeklagten nach der Verhandlung gehen würde und sagen, so, jetzt habe ich dich verurteilt zu einer riesigen Geldstrafe, die du nie bezahlen kannst, jetzt bezahle ich sie für dich. Damit ist der Gerechtigkeit Genüge getan, denn du hast die Strafe bekommen, aber ich bezahle sie jetzt für dich. Ja, und so lag dann praktisch, als Jesus am Kreuz hing, die Schuld der ganzen Welt auf ihm. Und deswegen sagt er dann, als er da hängt, tatsächlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zitat aus Psalm 22, den sogenannten Leidenspsalm. Vermutlich hat er den ganzen Psalm da gebetet. Und er sagt, und er muss in dem Moment wirklich sagen, Gott hat mich verlassen. Ja, in diesem Zustand, wo die ganze Sünde auf ihm liegt, konnte er keine Gemeinschaft mit seinem Vater mehr haben. Er hat diese Trennung von Gott erduldet und erleidet, damit wir sie nicht mehr erleiden müssen. Ja, irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, menschliche Worte reichen nicht aus, um das so richtig zu beschreiben oder zu begreifen, was da am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Gott hilft uns vielleicht ein Stück weit wieder selber. Er hat uns in der Bibel auch mindestens einen Vergleich oder eine Parallele geschenkt. Auch für sein Volk Israel, für das jüdische Volk, was das damals ja auch irgendwie überhaupt nicht verstanden hat. Gott hat es so eingerichtet, dass die Kreuzigung ausgerechnet zum jüdischen Passafest stattfand. Das Passafest erinnert die Juden jedes Jahr an ihren Auszug aus Ägypten und damit an die Befreiung aus der Sklaverei. Jedes Jahr feiern sie dieses Fest, wie es Gott ihnen aufgetragen hat, um sich genau daran zu erinnern, dass das niemals in Vergessenheit gerät. Und im übertragenen Sinne befreit Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Ja, und außerdem damals bei dem allerersten Passa in Ägypten, unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten, hat das Volk ja von Gott und dann über Mose den Auftrag bekommen, jeder Haushalt oder ein paar Haushalte zusammen müssen ein Lamm schlachten. Und mit dem Blut des Lammes sollen sie ihre Türpfosten bestreichen und die Schwelle oben drüber. Warum? Damit der Todesengel, der dann durch Ägypten ging, um die ganze Erstgeburt zu töten, damit der an ihren Häusern vorüberging. Dieses Blut des Lammes hat sie also geschützt. Die letzte der 10 Plagen da in Ägypten, wo sozusagen der Zorn und das Gericht Gottes über Ägypten seinen Höhepunkt erreicht. Die Ägypter haben dann sein Strafgericht wirklich mit voller Wucht erlebt und waren dann bereit, Israel ziehen zu lassen. Dann konnte es gar nicht schnell genug gehen. Ja, und Gott wollte sein Volk natürlich vor diesem Strafgericht bewahren. Aber das ging nicht automatisch, interessanterweise. Ich meine, dieser Todesengel oder Verderber, es ist letztlich Gott selber. In den Versen vorher heißt es, Gott selber wird durch das Land gehen. Der hätte doch gewusst, das ist ein jüdisches Haus, das ist ein ägyptisches Haus, das ist ein jüdisches Haus. Wofür überhaupt diese Zeichen? Gott hätte doch die einfach automatisch auslassen und verschonen können. Ich begreife es nicht wirklich ganz, aber ich lese auf jeden Fall raus, ja, die Israeliten mussten da selber aktiv werden. Sie sollten dieses Lamm schlachten, sie sollten ganz bewusst dieses Blut dahin schmieren, als Zeichen, vielleicht auch für sich selber. Gott hätte schon gewusst, dass er an dem Haus vorübergehen muss, will. Ja gut, sie mussten es tun und das aktiv eben umsetzen oder gehorsam sein dem, was Gott ihnen aufgetragen hat. Naja gut, und im übertragenen Sinn ist jetzt eben Jesus das Passalamm, das geschlachtet werden musste, damit sein Blut verwendet werden kann, um jetzt uns vor Gottes Zorn und Gericht zu bewahren. Halleluja! Ja, er hat sein Blut vergossen. Wir haben es sozusagen an unserer Stirn bildlich gesprochen, wenn wir an ihn glauben. Und dann sagt er, ich habe die Stelle jetzt nicht genau im Kopf, wer an ihn glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus wird eines Tages wiederkommen, das kommt später im Glaubensbekenntnis auch noch, und er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber wenn wir an ihn glauben und sein Blut in Anspruch nehmen, dann dürfen wir einfach wissen, ja, wir kommen nicht ins Gericht, wir haben bereits das ewige Leben durch ihn. Halleluja. Ich fand es interessant, dass Deborah ein Lied ausgesucht hat, was ganz super dazu passt. Nehmen wir an, du wusstest nicht, worüber ich predige. Finde ich dann immer gut, wie Gott die Dinge zusammenfügt. Vielleicht noch ein paar abschließende Gedanken zu dem, was dann noch kommt. Ja, gekreuzigt hatten wir jetzt schon, gestorben und begraben. Jesus ist wirklich gestorben. Ja, natürlich. Ja, es gibt da ja auch so Theorien. Ja, vielleicht war er ja nur scheintot. Und deswegen konnte er dann auch wieder auferstehen, wenn er gar nicht wirklich gestorben ist. Auch hier gibt es eine eindeutige Bibelstelle im Johannesevangelium, Kapitel 19. Die Hinrichtung fand ja am Freitag statt, Karfreitag. Und ja, dann wurde es Abend und am Freitagabend beginnt für die Juden dann ja bereits der Sabbat. Und dann gab es da wohl auch eine Regel, die besagte, ja, über den Sabbat dürfen die aber jetzt nicht am Kreuz hängen. Und deswegen hieß es dann, ja, jetzt schaut mal, ob die, also war ja Jesus und noch die beiden Verbrecher, ob die schon tot sind. Und wenn nicht, dann brecht ihnen die Beine. Scheinbar konnte so ein Todeskampf am Kreuz unter Umständen auch 2 oder gar 3 Tage sich hinziehen. Und um das dann zu beschleunigen, hat man ihnen die Beine gebrochen, denn dadurch konnte sich der dann nicht mehr aufrichten und abstützen, ist dann total zusammengesackt und dann sehr schnell vermutlich erstickt. Das heißt, das war dann so gegen Abend die Maßnahme, um jetzt den Tod eben noch herbeizuführen. Und dann haben sie das bei den beiden Verbrechern gemacht und bei Jesus haben sie aber gesehen, oh, der ist ja schon tot. Und um ganz sicher zu gehen, wurde dann mit einem Speer in die Seite gestochen und es kam Blut und Wasser heraus. Und das war dann das eindeutige Zeichen, ja, er ist bereits tot. Ja, und dann wurde er begraben, wissen wir auch. Und damit seine Jünger auf gar keinen Fall ihn stehlen könnten und damit dann die Auferstehung begründen oder behaupten, hat man einen riesigen Stein vor den Eingang des Grabes gewälzt und Soldaten hingestellt, dass da also auf gar keinen Fall was passieren kann. Aber gut, zur Auferstehung kommen wir dann nächstes Mal. Ja, ich möchte auf den vorigen Gedanken nochmal zurückkommen. Und Deborah, dürfte ich dich bitten, nochmal dieses zweite Lied, war es, glaube ich, zu spielen oder dass wir es dann auch nochmal zusammen singen, wo es genau eben darum ging, dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Jesus, ja, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese Botschaft, die wir natürlich kennen, einfach mal wieder neu hören durften, dass du sie auch mir wieder neu in meinem Herzen bewusst gemacht hast.